Es war zur Zeit, als ich in Bern studierte. Ich war damals ungefähr 19-jährig. Es brach dann der Erste Weltkrieg aus und ich stand von einem Tag auf den anderen ohne Geld da. Ich bekam aus Russland, von meinem Vater, mein Monatsgeld. Das blieb dann aus. Das letzte Monatsgeld habe ich also ungefähr im Alter von 19 Jahren bekommen und stand auf der Straße. Da bin ich, ich kannte niemanden, bin ich in der Universität auf den Professor zugegangen, der, ich weiß nicht mehr welches Fach er unterrichtete, der hieß der Professor Volltät, verrückter Kopf, Professor Volltät, und sagte ihm, ich möchte ihn da um einen Rat fragen, mein Geld bleibe aus. Und ich sah, dass er fürchtete, ich ihn anbettle. Und sagte, nein, Herr Professor, ich will Sie gar nicht anbetteln. Ich will nur mich mit Ihnen darüber beraten, wenn Sie gestatten, was ich etwa anfangen soll. Ich kann Ihnen sagen, was ich kann. Ich kann perfekt Französisch, ich kann perfekt Deutsch, ich kann Italienisch. Wie sehen Sie eine Möglichkeit, mich irgendwie zu empfehlen? Sagte er ja. Und hat mich empfohlen beim politischen Departement, eidgenössischen politischen Departement, an die innerpolitische Abteilung, deren Chef Herr Oberst Leupold war und deren Zuschef Professor Sauser war. Professor Sauser, zwei ganz patente Burschen, der Oberst ein sehr reizender Mann und der Sauser ein sehr, ich will nicht sagen leger, aber ein gewandter, angenehmer, wohltuender Mensch, und bin dann dort als Attaché angestellt worden, und zwar nicht die Attachés Salon-Attachés, sondern die, die arbeiten müssen. Und ich habe dort gelernt, Sprache zu ziselieren, das musste alles perfekt sein. Ich habe Interpunktion gelernt von dem alten Leupold. Ich hatte mein Büro im 5. Stock, Lift war keiner, und es war aber eine Glocke, da läutete das Glöckchen, da musste ich hinunter zum Herrn Oberst Leupold, da sagte, nehmen Sie Platz, Herr Rosenbaum, dann sagte, schauen Sie, bei diesem Satz hier, da würde ich da vielleicht anstelle des Kommas ein Semikolon machen. Jawohl, Herr Oberst, bin ich wieder hinaufgegangen, wenn ich oben war, läutete das Glöckchen wieder, weil er etwas weitergelesen hatte. Und so habe ich die Interpunktion gelernt und habe in internationalem Recht gearbeitet, habe also sehr, sehr viel gelernt und wurde dann als Lausbub von 20, 21 Jahren, wurde ich dann Chef des Rechtsbüros des Eidgenössischen Brotamtes und hatte einen Haufen Angestellte unter mir. Und das war sehr, sehr komisch. Ich weiß, waren da all diese möglichen Kriegsverordnungen und da wurden auch viel Dummheiten gemacht und es wurde in der Bevölkerung protestiert und so weiter, Bauern reklamierten und so. Und dann musste man Kommuniqués machen, man musste das in die Zeitung schreiben, dass es alles richtig sei. Und ich wurde fast täglich zum Herrn Bundesrat de Coppe, hieß der, gerufen. Und er besprach mit mir und dann musste ich also diese amtlichen Erklärungen formulieren. Habe also sehr viel gelernt da, nicht wahr? Und gleichzeitig aber studierte ich auch. Das ging ganz gut, also ich konnte die Universität weitgehend schwänzen, das ging trotzdem ganz gut. Und nun passierte Folgendes, während jener Zeit passierte der sogenannte Fall Kleiber. Der Fall Kleiber war Folgendes, wir waren ja im Krieg, es war sehr patriotische Stimmung, Verteidigung der schweizerischen Neutralität und so weiter. Und da hat ein Student des Polytechnikums, das Polytechnikum in Zürich ist keine kantonale Schule, sondern eine eidgenössische Schule, hat aus Gewissensgründen, aus echten Gewissensgründen den Militärdienst verweigert. kam dann vor Gericht, vor Militärgericht, und man hat ihn unter Zubilligung aller nur erdenklichen mildernden Umstände auf das Minimum, gesetzliche Minimum der Strafe ein Jahr verurteilt. Das hat er brav abgesessen und wollte sein Studium fortsetzen, und dann hat das Polytechnikum ihn relegiert. Dann sind die schweizerischen Studenten, es sei zu deren Ehre gesagt, wie ein Mann aufgestanden und haben protestiert gegen diese Relegierung. Der Mann hat seine Strafe abgesessen, man darf ihm nicht vor seinem Studium stehen. Und es wurden Meetings veranstaltet in allen Universitätsstädten, ein Komitee wurde gegründet, das dann eine Resolution zur Abstimmung brachte, und diese Resolutionen wurden also per Akklamationen angenommen und sollten also sämtliche dann dem Bundesrat eingereicht werden. Ein solches Meeting wurde auch in Bern veranstaltet. Ich kannte damals meine zukünftige Frau noch nicht und war also ein sehr introvertierter, die Umwelt ablehnender, verletzbarer, misstrauischer. Und es war eine sehr präsente Angelegenheit. Aber ich sagte, was geht mich das an, sollen die machen unter sich, was es sei, das geht mich nichts an. Und wollte nicht, überhaupt nicht hingehen in dieses Meeting. Und dann bin ich weiß nicht zu welchem Zufall zufolge, bin ich doch hingegangen und habe mir das angesehen. Und dann verlief diese Versammlung so: Bern ist eine konservative Stadt mit sehr viel Chorstudenten, und da wurde also diskutiert, und es stellte sich heraus, dass die Mehrzahl der Redner in sehr guter, wohlgemessener Rede gegen diese Resolution sprachen und den Standpunkt des Bundesrates und des Polytechnikums vertraten. Und das Komitee wurde fast von Minute zu Minute unsicher, sah seine Fälle davonschwimmen, und dann haben diese Ablehner eine sehr vorsichtig und gut formulierte Gegenresolution eingebracht, und man fand mit dem Begehren, man müsse also über beide Resolutionen abstimmen, und es war ganz klar, dass die Gegenresolution angenommen würde, und diese Komiteeleute, die waren also sichtlich verzweifelt, und da frug also der Präsident oder Leiter, sagt, ja, wem darf ich noch das Wort erteilen? Es meldete sich niemand, und dann sagte er, ja, dann würden wir. Und dann passierte mir, dass ich wie körperlich von einer Kraft, die von oben kam, emporgerissen wurde, hingeschleudert wurde an das Rednerpult, und das Rednerpult ging und rief Komiltonen. Und was ich sagte, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ein ungeheurer Applaus ausbrach, dass die erste Resolution per Akklamation angenommen wurde, dass ich auf die Schultern hinausgetragen wurde, und dann bin ich wieder so. Ich wusste nicht, was geschehen war. Und dann nächsten Tag stand in der Presse, es sei da so etwas wie ein Wunder geschehen, ein junger Student sei aufgestanden, habe die Versammlung mitgerissen, und dann ich wurde von links und rechts komplimentiert, und haben die Mädchen guckten mich an, und dann packte mich die Eitelkeit. Da packte mich die Eitelkeit und der Ehrgeiz, und dann habe ich angefangen, es waren damals sehr Mode Diskussionsversammlungen, in jede Diskussionsversammlung zu gehen und das Maul aufzureißen, also schwarze Magie zu treiben, bis mir wieder etwas passierte. Es war ein Vortrag gegen die Vivisektion. Und da habe ich mich zur Diskussion gemeldet gegen diesen Idioten. Und ich weiß, dass ich also mein Votum einleitete, das mich also ein gemeinsamer enger Nenner mit dem Vortragenden verbinde, nämlich, dass er wie ich von dem Thema nichts verstehen. Und so weiter. Und habe dann also, man kann dann nicht ausweichen, man unterbricht mich auch nicht, denn ich halte das Publikum. Und mitten in einem Satz kam die Kraft von oben und sagte mir, du bist ein Schwein, riss mich vom Pult hinunter und ich floh vom Saal hin zum Saal hinaus. Und draußen habe ich so etwas wie ein Gelübde abgelegt von mir. Ich habe gesagt, was du da getrieben hast all diese Wochen, das war schwarze Magie, Hals, Maul. Und habe mir vorgenommen, 10 Jahre lang zu schweigen. 10 Jahre lang zu schweigen, nicht zu reden. Nun habe ich mein Anwaltsexamen gemacht und bin dann sehr rasch bekannt geworden durch meine ganz sachlichen Plädoyers, wo kein Wort mehr als zur Sache notwendig gesagt wurde. Das hat meinen Ruf begründet. Und habe nie über irgendetwas gesprochen. Ich habe einfach 10 Jahre lang geschwiegen. Und habe durch 10 Jahre Schweigen gelernt, das Wort zu beherrschen. Ich beherrsche das Wort. Das Wort kann mir nicht entfliehen. Das habe ich wirklich in 10-jährigem Schweigen gelernt. Das ist das eine. Und das zweite ist das Freisprechen. Das ich eigentlich immer gekonnt habe, aber das Bewusstsein, woher das Freisprechen kommt, habe ich mit folgender Erfahrung zur Kenntnis genommen. Ich bin in diesem Spanien-Prozess, den ich hatte, bin ich ja zu 4 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Nun hatte ich ja große Erfahrung mit Leuten, die zu Gefängnis verurteilt waren. Ich weiß, dass wenn einer länger als 3 Jahre, 3 Monate Einzelhaft sitzt, fängt er an zu divagieren. Ich habe keinen gekannt, der nicht also sich halb zu Tode onaniert hätte in der Zelle und so. Ich hatte beschlossen, das alles nicht zu machen. Ich war etwas korpulent, aber ich habe beschlossen, ich werde diese 4 Monate benutzen, um eine Fastenkur zu absolvieren. Als ich dann hinausging, musste ich mir meine Hosen, bevor ich das Gefängnis verließ, um 10 Zentimeter kürzen lassen. Ich bekam von Freunden geschenkt Wein und Viktualien und Essen und Zigarren und Zigaretten. Das habe ich alles stehen lassen und habe ohne Mühe habe ich mich Disziplin geübt. Das Nicht-Onanieren war gar kein Problem für mich. Das funktionierte. Und dann habe ich Folgendes, es besuchte mich pflichtgemäß jeden Monat der Staatsanwalt. Und der war verlegen, ich nicht. Ich sagte, nehmen Sie doch Platz, Herr Staatsanwalt. Habe ich Folgendes erfahren einfach. Ich saß einmal in meiner Zelle, allein, wie immer allein, und war offenbar in Meditation oder in Gedanken versunken. Und dann blickte ich auf und dann sah ich in weiter Ferne die Zellenwände. Aber die gingen mich nichts an. Ich habe die angegrinst. Die gingen mich nichts an. Nun habe ich mir eine Theorie zurechtgelegt und behaupte, die ist richtig. Nicht wahr? Jeder Mensch hat ja seine Sphäre. Je unreifer der Mensch ist, desto größer ist diese Sphäre, desto mehr Schlacken hat er in der Sphäre. Je reifer er wird, desto kleiner wird die Sphäre, und wenn er ein Weiser ist, wenn er Mohammed oder Jesus ist, reduziert sich die Sphäre auf einen Punkt. Dann ist sie gegenstandslos. Meine Sphäre, ja, wenn meine Sphäre größer ist als meine Zelle, dann renne ich mit dem Kopf gegen die Wand. Meine Sphäre war aber offensichtlich schon erheblich kleiner als die Zelle. Folglich waren die Zellenwände weit entrückt. Ich war vollkommen frei. Und ich habe das Erlebnis der Freiheit habe ich im Gefängnis erfahren. Es war so, dass als ich aus dem Gefängnis kam, musste ich eine Reihe von Besuchen machen, bei Richtern, bei Kollegen und so weiter. Und ich hatte das Gefühl, dass ich eine Tournee bei Gefangenen mache. Der ist gefangen in seiner Persona des Herrn Notars, der andere in der Persona des Herrn Oberst, der andere Herr Richter, der andere Herr Rescher. Und ich, der nichts mehr hatte. Ich war völlig nackt. Ich war frei und die anderen waren alle gefangen. Und dieses Gefühl der Freiheit hat mich nie mehr verlassen. Ich bin ein freier Mensch. Und daher, ich kenne keinen, je ne connais pas de gêne. Ich sage, was ich denke.
Herr Rosenbaum, Sie kamen in die Schweiz, haben hier die ersten auch traumatischen Erlebnisse gehabt. Wie sah es nun aus mit diesem etwas verstörten Jungen durch diese Erlebnisse? Wie kam er mit seiner Schule zurecht? Gab es einen Schulabschluss? Das muss ja sein, denn Sie fingen ja an zu studieren.
Ja, das kann ich Ihnen ziemlich genau sagen. Nur nach diesem, wie Sie mit Recht sagen, traumatischen antisemitischen Erlebnis in Lausanne, das mich vollkommen zerwühlte, durcheinander brachte, hatte ich eine verbitterte, feindselige, auch rachsüchtige Einstellung zur Welt, eine zerstörerische. Und war, wie man das so schön sagt, ein schwerer Ziehbarer geworden. Es war mit mir eigentlich nicht auszukommen. Und dann hat man mich als Schüler nach dem sehr guten Landerziehungsheim in Glarisek gebracht, am Bodensee, am Untersee, wo man mich übrigens auch ein Jahr vor dem Abitur hinausschmiss, weil ich wirklich sehr schwer erträglich war, schwer tragbar war. Aber an dieses Glarisek habe ich eine wunderbare Erinnerung. Ich bin dort in einer Welle von Vertrauen, von positivem Zuspruch aufgehoben gewesen. Und eigentlich beruhte dieser Hinausschmiss auf einer Gerechtigkeitsüberlegung. Es sollte noch ein anderer Bub, der sich wirklich sehr schlecht aufführte, hinausgeworfen werden. Man fand es ungerecht, nur ihn hinauszuwerfen, hat man mich auch mit hinausgeworfen, weil ich fast so unerträglich war wie der andere auch. Das hat man aus Gerechtigkeitsgründen. Nun ist es so, ich hatte ja, wie ich vorhin sagte, auch ein rachsüchtiges Verhältnis zur Welt. Und als man mich hinauswarf, hat man mir gesagt, also wenn ich dann endlich den Ernst des Lebens kapiere und endlich anfange zu arbeiten und mich einigermaßen sozial zu verhalten, so werde ich vielleicht nur ein Jahr verlieren und das Abitur anstatt in einem Jahr in zwei Jahren machen. Und meine Einstellung war die, es doch dieser gottverfluchten Umwelt zu zeigen. Und dann bin ich nach Zürich mit dem Endergebnis, ich ging dann an eine sogenannte Presse, mit dem Endergebnis, dass ich das Abitur nach einem halben Jahr machte und dann nach Glarisek fuhr, gekommen und gefragt, so, wie geht's euch und wie es denn mir geht wie es mit der Schule geht, oder gar nichts, ich bin ja nicht mehr in der Schule. Wo man mich denn hinausgeworfen hätte? Nein, ich habe ja das Abitur gemacht. Und kam also gucken, wie die anderen noch ein halbes Jahr aus dieser Racheeinstellung. Nicht wahr? Aber die sind dann alle, haben sich alle sehr gefreut und bin dann in sehr in good terms mit dem Glavisek verblieben. Auch späterhin, die veranstalteten so Alt-Glavisecker-Tage, an denen ich teilnahm, als ich dann meine erste Frau kennenlernte und sie heiratete, bin ich sie natürlich demonstrieren gekommen, das sei nun meine Frau, ein sehr gutes Verhältnis. Dieses Glavisek hat mich eigentlich gerettet. Hat mich gerettet. Ich bin und mit dieser Presse, ich habe das einfach durchgestiert. Und damit war ich also nun Student und weitgehend doch normalisiert. Und habe das Studium eigentlich, ich habe kaum die Universität kaum besucht, weil ich nicht konnte, ich musste Geld verdienen, aber ich habe die Examina sogar mit Auszeichnung gemacht, es ist ja nicht so schwer. Und bin dann also Anwalt geworden. Nicht? Ja.
Wie kam es denn zu dem Entscheid, Jurisprudenz zu studieren? War der Vater da im Spiel?
Es war die, ich wollte eigentlich Schauspieler werden, natürlich, ja. Und alles schlug die Hände über dem Kopf zusammen, wie man so einen niederträchtigen, gesellschaftsunfähigen Beruf ergreifen könne. Und je mehr man mir abriet, je mehr wollte ich das durchstieren, bis ein Telegramm von meinem Vater ankam, einverstanden, Scheck folgt. Ich wollte in die Schauspielschule in München. Und wo dieses Einverständnis da war und der versprochene Scheck da war, war meine Lust, Schauspieler zu werden, schon etwas geringer. Ich habe ihn aber doch, mein Vater riet mir dann, ich soll doch zu einem Schauspieldirektor gehen und mich vorstellen. Ich bin dann zum Direktor des Schauspielhauses in Zürich, zum Direktor Reuker ist er gegangen und habe ihm die Bürgschaft aufgesagt, zu Dionys dem Tyrannen schlich Möros den Dolch im Gewande. Und nach zwei Strophen unterbrach er mich und sagte, mein lieber Junge, du lispelst ja. Damit war meine Schauspielkarriere endgültig begraben.
Hatte er recht?
Vielleicht habe ich ein bisschen gelispelt. Ich habe auch jetzt kein ganz reines S. Nicht wahr? Ja. Ja, und mein Vater, dem ich dann sagte, ich wolle Jura studieren, sagte, ja, das ist ein guter Beruf für dich, du bist ja faul, dann ist das ein guter Beruf für dich. Das war aber eine zweischneidige Antwort. Er meinte, er wusste, dass der Anwaltsberuf ein Beruf ist, in dem man also furchtbar in die Zange genommen wird. Man hat ja keine Minute für sich, man ist ja Sklave der Agenda. Und da hat er gefunden, es ist ganz gut, wenn der in diese Mühle kommt. Und ich bin also dann, ich habe als junger Anwalt vielleicht dann 10, 15 Jahre lang meine 18 Stunden am Tag gearbeitet. Ich hatte meine Tagessekretärinnen und hatte meine Nachtsekretärin von abends 8 bis morgen 2 ungefähr. Ich war sehr körperlich sehr widerstandsfähig. Das hat mir, machte mir natürlich Spaß und der Erfolg freute einen ja selbstverständlich, legitimerweise ja auch. Ich hatte also sehr großen Erfolg, weil ich auch, es war wirklich ein bisschen nicht nur Beruf, es war auch Berufung. Ich hatte auch ein bisschen eine musische Ader. Meine einzige Leidenschaft war die Sprache. Das Wort. Ich habe auch ein sehr intensives Verhältnis zum Wort, Symbol des Wortes. Kennen Sie die Etymologie des Wortes Symbol? Aber wissen Sie, was es war, was die Symboleien waren?
Sagen Sie es einmal, für die Hörer auch.
Für die Hörer. Ja. In der Antike, übrigens auch bei den Chinesen, auch, wenn jemand eine wichtige Botschaft an einen Partner senden musste, schickte er ihm zwei Boten. Einen Vorboten, der den Hauptboten anmeldete, und diesem Vorboten gab er mit die Hälfte eines zerbrochenen Hühnerknochens, eines Hühnerbeins. Und wenn der richtige Bote kam, hatte er die zweite Hälfte dieses Hühnerknochens und wies sich aus mit dieser zweiten Hälfte, dass er der wahre Bote sei, der Überbringer der Wahrheit, der kein Betrüger. Und diese Hühnerknochen hatten einen Namen. Das waren die Symbole. Die hießen Symbol. Bei den Chinesen waren es nicht Hühnerknochen, es waren Bronzeplättchen, die auf eine ganz raffinierte Weise ineinander passten. Und da schickte man ein Bronzeplättchen und der kam mit dem, der zweite Bote hatte zum Ausweis sein Plättchen. Und diese Gott oder Schicksal, die Natur, hat dem Menschen ja gegeben als Kommunikationsmittel Symbole. Das Symbol der Musik, das Symbol der bildenden Kunst, das Symbol des Wortes. Und wenn heute, wenn man mich fragen würde, woraus heute die Krankheit der Welt besteht, das ist der Missbrauch des Symbols, dass wir die Wahrheit nicht verkünden, sondern dass wir die Wahrheit entstellen, missbrauchen. Wir schänden die Wahrheit. Wir schänden die Wahrheit.
Das Symbol.
Wie?
Und auch das Symbol.
Und auch das Symbol. Und ich empfinde, nicht, dass ich etwa nicht auch gelogen hätte oder nicht lügen würde, aber ich empfinde, das Wort, das Symbol des Wortes ist für mich etwas, das Heiligste, was es gibt. Das Heiligste, was es gibt. Und ich würde mich sehr als Verbrecher betrachten, das Wort zu missbrauchen. Und ich weiß, ich habe als Anwalt sehr viel zu tun, wenn man meint, die Anwälte.